Hier ist wieder Diabetes Radio, der Podcast des unabhängigen Diabetesportals Diabsite. Im Oktober 2008 wurde Diabetes.de ins Leben gerufen. Die Vereinigung von Ärzten und Beratern hat sich zum Ziel gesetzt, die vielen Organisationen, die es im Bereich Diabetes gibt, miteinander zu vereinen. Wo steht Diabetes.de heute? Mein Gast ist Nicole Mattig-Fabian, seit dem 1. Juni 2011 Geschäftsführerin von Diabetes.de. Frau Mattig-Fabian, Sie sind jetzt seit einem guten halben Jahr Geschäftsführerin von Diabetes.de. Wie kamen Sie zu dieser Aufgabe?
Ich wurde vom Vorstand gefragt, nachdem eine Entscheidung für den Geschäftsführerwechsel anstand, da der vorhergehende Geschäftsführer Dr. Dietrich Garlichs eine Zeit lang die Geschäftsführerschaft der Deutschen Diabetesgesellschaft und auch von Diabetes.de innehatte. Und die Mitglieder der Deutschen Diabetesgesellschaft sich gewünscht hatten, dass diese Situation klarer wird, nach außen hin mehr Transparenz hat und man in die Satzung im letzten Jahr aufgenommen hat, dass der Geschäftsführer von der Deutschen Diabetesgesellschaft nicht gleichzeitig auch Geschäftsführer von Diabetes.de sein könnte. Herr Garlich selber hat sich dann für die Geschäftsführerschaft von der Deutschen Diabetesgesellschaft entschieden und damit war klar, dass diese Position vakant war.
Sie haben ja vorher hauptsächlich Pressearbeit für Diabetes.de gemacht. Wer macht das jetzt?
Ich mache dies auch weiterhin, natürlich mit Unterstützung auch von externen Kräften. Anders wäre das bei dem Volumen gar nicht denkbar. Aber eine Presse- und Öffentlichkeitsarbeit muss immer von innen heraus aus der Geschäftsstelle erfolgen. Ansonsten ist man nicht nah genug dran an den Themen. Und ich habe so etwas wie eine Doppelfunktion übernommen.
Und müssen hoffentlich nicht die doppelte Zeit arbeiten. Das wäre ja die Katastrophe.
Die doppelte nicht, aber es ist natürlich erheblich mehr geworden und vor allen Dingen auch die Koordination der Vorstände, das sind ja alles Ehrenamtliche, geht sehr häufig natürlich in die Abendstunden oder in das Wochenende hinein.
Ich nehme an, Frau Mattig-Fabian, dass Sie in dem halben Jahr Zeit genug hatten, sich mal in die Zahlen von Diabetes.de so ein bisschen einzulesen. Und was mich interessieren würde, ist, welche Einnahmen generiert Diabetes.de?
Also die Haupteinnahmequelle ist auch 2012, war es auch 2011, die Förderbeträge unserer Gründungsorganisation, sprich die Förderbeträge von der DDG und von dem VDBD. Aber wir konnten im letzten Jahr einen großen Erfolg verzeichnen. Wir haben Spendenprojekte ausbauen können. Nun weiß jeder, dass wir bei Spendeneinnahmen zweckgebundene Spenden einnehmen. Das heißt, die gehen fast 1:1 bis auf einen Gewinn, ganz kleinen Verwaltungsanteil an die Projekte. Aber trotzdem in der Bilanz konnten wir natürlich die Einnahmen signifikant steigern. Dazu gehörte zum Beispiel die Diabetes Charity Gala im letzten Jahr, wo wir alleine an einem Abend 65.000 Euro für die Projekte einnehmen konnten.
Da würde ich gerne noch mal einhaken. Herr Dr. Garlichs hat, mit ihm habe ich ein Interview ja in 2009 geführt, gesagt, Sie wollten sich absolut nicht oder nach Möglichkeit nicht von der Industrie finanzieren lassen. Aber war das nicht die Industrie, die letztendlich die Charity Gala finanziert hat?
Es war auch die Industrie und leider sind wir noch nicht so weit, dass wir Diabetes zum Gesellschaftsthema gemacht haben, dass wir sofort eine Tür öffnen können bei Nicht-Pharma-Firmen. Aber wir hatten auch Einnahmen von Nicht-Pharma-Firmen und da waren wir sehr stolz darauf. Und wir haben jetzt schon Gespräche geführt für dieses Jahr für die Charity-Gala. Ich glaube, das ist man muss da kleine Schritte gehen, aber wir sind auf dem besten Wege, eben auch andere Firmen, andere Marken für dieses Thema zu sensibilisieren.
Würden Sie denn den Hörerinnen und Hörern mitteilen, wie hoch das Volumen insgesamt ungefähr ist, das Ihnen 2011 zur Verfügung stand?
Insgesamt über die Gründungsorganisation haben wir 590.000 Euro. Dazu kamen dann nochmal die Spenden von 65.000 Euro, Mitgliedsbeiträge auch von knapp 20.000 Euro. Aber das sind ja offene Zahlen, die legen wir im Geschäftsbericht immer dar. Also wir arbeiten gerade an dem Geschäftsbericht 2011, die sind ja transparent, das kann jeder einsehen.
Das ist ja nun kein ganz kleines Volumen, obwohl Sie, glaube ich, in den ersten Jahren auch schon mal ein bisschen mehr hatten. Wofür setzen Sie die Gelder, die Ihnen zur Verfügung stehen, ein?
Man muss erstmal als erstes festlegen, wofür geben uns die Gründungsorganisationen das Geld? Welche Ziele können sie selber nicht verfolgen? Wofür wurde überhaupt Diabetes.de gegründet? Und da stehen drei Ziele ganz weit oben. Das ist zum einen eine breite Öffentlichkeitsarbeit und Aufklärung bei der Bevölkerung. Zum anderen ist es die politische Interessenvertretung. Und zum dritten ist es die Strategie des nationalen Diabetesplans voranzubringen. Diese Ressourcen und die Kapazitäten haben die Gründungsorganisationen in ihrer Konstellation nicht. Und das ist die Aufgabe, die Diabetes.de erfüllen soll. Und dieses erfüllen wir mit professionellen Mitarbeitern hier in der Geschäftsstelle. Diese versuchen dieses Ziel eben wirklich auf professionelle Art und Weise zu erreichen. Es kommt hinzu, dass wir natürlich die Grundaufgabe haben, perspektivisch eine bessere Früherkennung, Versorgung und auch Forschung zu erreichen. Aber daran arbeiten natürlich viele Organisationen in dem Bereich der Diabetologie. Da sind wir nicht alleine.
Eines Ihrer Satzungsziele lautet, sich für die Sache der Diabetiker einzusetzen. Wo geschieht das konkret?
Das geschieht vor allen Dingen eben durch die Aufklärung und Öffentlichkeitsarbeit, denn über eine breite Öffentlichkeitsarbeit erhöhen wir ja auch den Druck über die Medien auf die Politik. Auf der anderen Seite haben wir ganz konkret politische Interessenvertretung, die wir kontinuierlich verfolgen. Wir haben regelmäßig Treffen mit Politikern in entscheidenden Positionen und haben auch den engen Kontakt zum Bundesgesundheitsministerium, weil wir den nationalen Diabetesplan, diese Idee noch nicht aufgegeben haben. Uns wurde signalisiert vom Bundesgesundheitsministerium, dass es nicht einfach wird, da momentan gerade der nationale Krebsplan umgesetzt wird und dort die finanziellen Ressourcen einfließen. Aber perspektivisch weiß man um die Volkskrankheit Diabetes sehr genau. Und es gab ja jetzt auch erst im September den UN-Gipfel in New York zu nicht übertragbaren Krankheiten. Dort war auch die Bundesregierung vertreten und weiß, dass Diabetes eine sehr große Rolle dabei spielt.
Herr Dr. Galis hat gesagt, ab Januar 2009 ist Diabetes.de operativ tätig geworden. Also sind wir jetzt bei 3 Jahren. Und da kommen wir zu einer ganz wichtigen Frage. Da ist ja eigentlich so die Aufbauphase eines Vereins dann langsam abgeschlossen. Und das heißt, Sie müssten dann auch vom Finanzamt her einen Freistellungsbescheid für die letzten 3 Jahre bekommen haben. Oder ist das noch nicht so weit?
Das ist noch nicht so weit. Und wir haben ja auch weiterhin die Förderungen durch unsere Gründungsorganisationen. Also von daher weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht so ganz, worauf Sie hinaus wollen.
Diabetes.de ist ja ein gemeinnütziger Verein. Ja. Und muss ja dem Finanzamt gegenüber die Gemeinnützigkeit belegen. Und das wird in der Regel ja rückwirkend gemacht für die letzten Jahre. Und da gibt es dann vom Finanzamt einen Freistellungsbescheid, habe ich gehört.
Den wir auch immer erhalten haben.
Haben Sie.
Gerade jetzt ist erst wieder die Bilanz 2011 eingereicht worden. Das Ergebnis ist noch nicht da, aber wir haben das diesmal sehr früh gemacht, weil wir eben auch gerade vor den Mitgliedern eine Transparenz erwirken wollen. Aber die Gemeinnützigkeit kann ja gar nicht für die Satzungsziele, die wir verfolgen, in Frage gestellt sein. Das ist ja ohne Frage.
Ich denke auch, dass Sie ganz interessante Satzungsziele haben. Allerdings bin ich durch den ersten Absatz Ihres Satzungszwecks nicht ganz durchgestiegen. Da können Sie mir ganz bestimmt helfen. Der lautet, Diabetes.de fördert Wissenschaft, Forschung, Bildung und Erziehung sowie das öffentliche Gesundheitswesen im Zusammenhang mit dem Krankheitsbild Diabetes. Können Sie das einfach ausdrücken? Ohne sich zu wiederholen, dass Sie sagen, Sie machen Kommunikation.
Erstmal vorweg, wir wissen ja beide, dass ich bei der Gründung und bei der Erstellung der Satzung noch nicht dabei war. Und wir damals, denke ich mal, ehrenamtlich engagierte Vorstände hatten, die eine Satzung auch zum ersten Mal erstellt haben. Da ist so manche Formulierung in der Satzung vielleicht noch nicht so, wie wir sie vielleicht bei der nächsten Wahl in 4 Jahren haben wollen. Aber konkret auf Ihre Frage zurück. Ich nehme an, Sie meinen in Hinblick Bildung beispielsweise oder wir...
Sie unterstützen, steht hier, Wissenschaft und Forschung. Das ist doch aber eigentlich Aufgabe der DDG.
Das ist schon Aufgabe der DDG, Wissenschaft und Forschung zu unterstreichen. Das war damals auch mit gemeint, wie sich die entsprechenden Gründungsorganisationen einbringen könnten. Fakt ist, dass sich inzwischen ja ein bisschen was geändert hat, was momentan nicht in der Formulierung der Satzung so eingeflossen ist. Ursprünglich gab es ja mal den Gedanken der Verschmelzung. Und dann hätte ja auch so eine Formulierung Sinn gemacht. Diese Formulierung bezieht sich noch auf die Ursprünge von diabetes.de. Heute, das wissen Sie, durch eine Satzungsänderung ist es so, dass die Organisation selbstständig in ihrer Tätigkeit sind und auch selbstständig in dem Konstrukt von diabetes.de bleiben werden. Wir sind keine Dachorganisation, Mutterorganisation, sondern wir nennen uns Gesamtorganisation, die Interessen von den Ärzten und Wissenschaftlern vertritt und dann eben auch im Hinblick auf Wissenschaft und Forschung, genauso wie wir das auch für die Diabetesberaterinnen tun.
Wen wollen Sie bilden und erziehen?
Ja, wir bilden und erziehen in vielerlei Hinsicht. Also wenn man jetzt zum Beispiel aus der Gründungsorganisation zum Beispiel die AGPD, AG Pädiatrische Diabetologie sieht, dann wird da ja ganz klar daran gearbeitet, dass zum Beispiel ein Wissen für Erziehungskräfte und für Lehrer weitervermittelt wird. Wie gehen die in der Schule mit Kindern mit Typ-1-Diabetes um?
Aber das macht die AGPD, also die Arbeitsgemeinschaft niedergelassener pädiatrischer Diabetologen.
Aber wir fragen es in die Öffentlichkeit. Wir arbeiten sehr eng mit der AG zusammen.
Ja, aber das ist eine Unterabteilung der Deutschen Diabetesgesellschaft. Aber zu dem Punkt kommen wir später vielleicht noch. Eine kurze Frage. Sie fördern das öffentliche Gesundheitswesen.
Ja, wir fördern das öffentliche Gesundheitswesen einfach und Sie sagen, ich soll nicht mit Kommunikation kommen, aber das ist ja das A und O, wie wir hier aufgestellt sind und was auch unsere Zielsetzung war. Wenn wir es nicht erreichen, dass in der Öffentlichkeit über das Thema diskutiert wird, dann haben wir leider wenig Chancen, dass für die Diabetologie in einer gesamten Strategie etwas erreicht werden kann.
Also wenn ich diabetes.de in den Medien wahrnehme, dann sehr häufig mit irgendwelchen sehr prominenten Menschen wie Herr Fuchsberger, Blackie Fuchsberger oder Joachim Fuchsberger oder Matthias Steiner, Olympiasieger und Diabetiker. Das steht dann sogar auch mal in einer der größten und meistgekauften deutschen Boulevardzeitungen. Nur wie nachhaltig ist das? Wenn da steht, da war eine Charity-Gala mit Joachim Fuchsberger und dem und den und den Bekannten und es ging um Diabetes.
Kommunikation muss man etwas differenzierter betrachten, das wissen Sie ja genauso wie ich. Nachhaltigkeit haben wir hier nur in dem Falle einer Gala, wenn wir diese auch nachhaltig über mehrere Jahre verfolgen können, was wir auch tun werden. Wir gehen mit Prominenten in die Öffentlichkeit. Warum tun wir das? Weil leider, wenn wir mit den Betroffenen selber in die Öffentlichkeit gehen, das Interesse der Medien nicht so groß ist. Ich selber habe in den letzten 3 Jahren viele, viele Porträts geschrieben und Interviews gemacht mit Betroffenen, die auch veröffentlicht wurden, die auch in Fachmagazinen veröffentlicht wurden, die wir selber veröffentlichen, die auch in der Szene eine Rolle spielen. Aber da draußen, Lieschen Müller und Max Mustermann, die kennen diese Porträts nicht, die lesen aber in der Zeitschrift, wenn sich ein Herr Steiner engagiert und sich ein Herr Fuchsberger engagiert. Die Menschen sind so. Klatsch und Tratsch spielt eine große Rolle, Idole spielen eine große Rolle, man mag sich identifizieren und bei einem Bericht über Herrn Fuchsberger, in der bunten, sage ich jetzt mal, darf man auch erwarten, dass vielleicht sogar die Politikergattin mal dahin schaut und sagt, guck mal Schatz, das Thema Diabetes ist aber eine große Volkskrankheit. Es ist eine ganz einfache Botschaft.
Nur die Botschaft, dass es eine große Volkskrankheit ist, dass inzwischen fast jeder 10. Bundesbürger in Deutschland an Diabetes leidet oder Diabetes hat, eine Botschaft, aber die ist, glaube ich, inzwischen schon ein bisschen bekannter. Nur, was bringen wir da im Sinne der Früherkennung, der Prävention? Das sind hehre Ziele, die in der Satzung stehen.
Sie haben vollkommen recht. Möchte trotzdem noch mal kurz darauf zurückkommen. Sie bringen natürlich trotzdem sehr viel. Und in unseren Gesprächen mit so vielen externen Partnern, die nicht aus der Gesundheitsbranche kommen, die auch nicht von der betroffenen Seite kommen, stellen wir immer wieder fest, dass die Fakten eben nicht klar sind, dass wir knapp 8 Millionen Menschen mit Diabetes in Deutschland haben und auch welche ökonomischen Folgen das für das deutsche Gesundheitssystem hat. Wir tun für die Prävention und Versorgung trotzdem einiges auf ganz anderer Seite. Nur darüber berichtet keiner in dieser Intensität, wie Sie das eben mit anderen
berichten. Wo tun Sie das?
Im Bereich der Prävention arbeiten wir ganz klar zum Beispiel mit der AG Prävention diesen nationalen Diabetesplan aus. Es gibt jetzt ein erstes Basispapier, was vorgelegt wurde. Das heißt, was tun wir? Wir arbeiten zusammen mit auch den AGs von der DDG, ich sage jetzt mal AG Diabetes und Sport. Da wurde im letzten Jahr mit uns zusammen ein erstes Gütesiegel entwickelt für Fitnessstudios, Diabetestraining geeignet. Wir versuchen also wirklich in diese Projekte reinzugehen. Wir selber unterstützen Präventionsprojekte, ob das jetzt eben diese Erlebniswochen sind, Freizeitwochen für Kinder mit Typ 1 Diabetes oder sogar die Vermeidung der Entwicklung des Typ 2 bei Kindern und Jugendlichen. Das ist auch ein Projekt von uns, was wir aufgesetzt haben. Das also ganz konkret. Im Bereich der Versorgung haben wir angefangen, über die Diabetes-Agenda das DIVE-Projekt aufzusetzen. Das ist ein Evaluationsprogramm für die Versorgungsforschung, also ein erster Schritt in ein kleines Diabetesregister. Und ich finde, wir sind ehrlich gesagt schon recht weit mit den Zielen, die wir hatten. Das ursprüngliche Ziel, dass man vielleicht in 3 Jahren schon hätte weiter sein wollen, das war, glaube ich, damals ein sehr, sehr hehres Ziel. Sie schaffen es nicht. Eine Gesamtorganisation, das möchte ich nochmal betonen, wir vertreten ja hier nicht nur die Interessen von einer Seite, sondern eben von diesen 3 Säulen, wenn ich sie mal so nennen darf. Das ist ein hehres Ziel gewesen, was, glaube ich, ein wenig zu hoch angesetzt war.
Kommen wir zurück zu Diabetes.de, deren Geschäftsführerin Sie, Frau Mattig-Fabian, ja nun sind. Wie viele Mitglieder hat Diabetes.de eigentlich?
Also insgesamt mit unseren Gründungsorganisationen und der betroffenen Seite sind wir jetzt bei 12.000. Nageln Sie mich jetzt nicht genau auf die einzelnen Mitgliedschaften fest, weil gerade momentan über Familienmitgliedschaften, die wir anbieten, täglich mehrere Mitgliedsanträge hier eintreffen. Aber so um die 12.000, das ist auch die Zahl, die wir im Transparenzregister eingetragen haben.
Wie viele Diabetiker sind dabei, die jetzt nicht auch gleichzeitig VDBD oder DDG-Mitglieder sind?
Wir sind jetzt bei knapp 1.000. Das ist natürlich noch verschwindend gering. Aber es zeigt, dass eine Möglichkeit da ist, hier Betroffene anzusprechen, die sich bisher nicht organisiert haben oder sich nicht woanders organisiert haben.
Das habe ich natürlich auch Herrn Dr. Galis damals gefragt, weil es natürlich auch immer um die Frage ging, Deutscher Diabetikerbund und Diabetes.de. Mhm. Und er sprach damals davon und sagte, naja gut, der DDB hat mal gerade 30.000, 35.000 und es gibt Millionen Diabetiker. Denke, ich war damals schon so ein bisschen skeptisch und wundere mich ein bisschen über Ihren heutigen Optimismus, dass man sagt, okay, wir sehen, wir können Leute ansprechen, knapp 1.000 in 3 Jahren und wir bleiben bei den Diabetikern. Eine Familienmitgliedschaft, da sind ja nicht alle Familienmitglieder Diabetiker, genau. Würde das die Zahl in meinen Augen nicht erhöhen von den Betroffenen, wie Sie es ausdrücken. Das heißt, die Zahl der Diabetiker bliebe dann weiterhin noch relativ gering, auch wenn jetzt die Mitgliederzahlen nicht VDBD, nicht DDG steigen.
Das ist richtig. Wir dürfen aber auch nicht vergessen, bei uns ist die Säule 3 für Betroffene und Interessierte. Das heißt, wir haben das von Anfang an ein wenig breiter aufgestellt. Aber ich gebe Ihnen vollkommen recht, es ist verschwindend gering, unsere Mitgliederanzahl zu der Gesamtanzahl der Betroffenen in Deutschland. Wir stellen auch fest, dass auch der DDB eine mit seiner Mitgliederanzahl natürlich nicht repräsentativ ist für die Betroffenen in Deutschland. Also ich blicke einfach immer nur nach vorne und denke das Positive. Und ich glaube auch, bin ich fest überzeugt, dass wir es schaffen werden, mit einer weiteren optimalen politischen Interessenvertretung, dass sich uns Menschen anschließen werden. In welchem Maße das geschehen wird, das werden wir sehen. Aber es werden sich weitere anschließen, da bin ich mir ganz sicher.
Welcher Ihrer Mitarbeiter oder Ihrer Mitarbeiterin kümmert sich speziell um die Mitglieder?
Also hauptsächlich tut das bei uns die Frau Dr. Gabi Allrath. Die kommt von einer gemeinnützigen Organisation von Save the Children und hat dort auch Mitgliedsbetreuung und auch Fundraising gemacht. Und genau das macht sie bei uns auch. Aber es sind inzwischen so viele Mitgliederanfragen, dass auch Frau Dr. Slommer, unsere Teamassistentin, Fragen beantwortet. Und ganz ehrlich, wenn bei uns geht, wir sind ein kleines Team. Wenn das Telefon klingelt, geht jemand ran. Und ich spreche auch mit vielen Mitgliedern. Das ist natürlich ohne Frage. Wir sind ja als Verein für die Mitglieder da, für ihre Sorgen und Ängste und auch ganz normalen Mitgliedsfragen.
Nun haben wir ja schon auf den Anfang zurückgeschaut. Diabetes.de ist eine Gründung von VDBD, also dem Verband der Diabetesberatungs- und Schulungsberufe, und DDG, der Deutschen Diabetesgesellschaft, in der Ärzte vereinigt sind, die sich mit Diabetes beschäftigen. Mit welchen Selbsthilfeorganisationen außerhalb von Diabetes.de stehen Sie aktuell in Kontakt und wie sieht der aus?
Also wir stehen in Kontakt mit vielen Selbsthilfeorganisationen und wir stehen auch in Kontakt mit dem Deutschen Diabetikerbund, auf alle Fälle. Das Ziel ist nach wie vor, dass wir mit dem Deutschen Diabetikerbund eine Lösung finden, wie wir gemeinsam uns stark machen können, um eben dieses Gesamtziel, was alle haben, nämlich den nationalen Diabetesplan, voranbringen zu können. Wir stehen im Kontakt mit einzelnen Selbsthilfegruppen, die sich für uns interessieren, für unseren Verein. Die sind zum größten Teil unabhängig von anderen Verbänden. Wir stehen in Kontakt mit freien Selbsthilfeorganisationen, die sich im Internet zusammengeschlossen haben. Also ich sage jetzt mal Diabetes Kids oder etwas kleineres Diabetes Teens oder auch die Diabetes Zentrale. Es gibt mittlerweile, glaube ich, keinen mehr, mit dem wir nicht in Kontakt stehen. Aber es gibt so viele unabhängige, kleine, freie Selbsthilfegruppen in ganz Deutschland. Wir können nicht zu jeder Kontakt haben. Das hätten wir gerne, aber da ist sicherlich noch Potenzial drin.
Sind denn Beitritte von weiteren Organisationen vorgesehen?
Es wäre wünschenswert, aber jetzt aus der Historie wissen Sie, dass wir uns darauf fokussiert hatten, eine Lösung mit dem DDB beizuführen. Das ist uns nach anderthalb Jahren intensiver Verhandlung leider im letzten Jahr nicht gelungen. Ich möchte fast meinen, auf der Zielgeraden haben beide Parteien gesagt, anscheinend gibt es noch zu viel Misstrauen und wir können dieses Vorhaben, Zweikammermodell nach dem britischen Vorbild, nicht umsetzen. Das war schade, das war für beide Parteien ein Rückschritt, anders kann man das nicht betrachten. Und wir haben aber die Hoffnung noch nicht aufgegeben. Es gibt weitere Gespräche, jetzt gerade in 2 Wochen werden wir uns erneut mit dem DDB zusammensetzen, Vorstandsmitglieder von uns mit Vorstandsmitgliedern mit dem DDB. Denn das Ziel ist ja ganz klar, je mehr sich die Betroffenen zusammenschließen, wie auch immer diese Konstellation jetzt aussehen mag, umso mehr haben wir natürlich Macht gegenüber der Gesundheitspolitik und diesen Gedanken haben wir noch nicht aufgegeben.
Dazu möchte ich nochmal auf Ihre Satzung zurückkommen. Ich habe sie mir wirklich mitnehmen müssen, weil sie gar nicht so einfach zu lesen ist.
Das geht mir auch immer so.
Und ich komme nochmal auf den ersten Absatz zurück. Diabetes.de fördert Wissenschaft und Forschung, Bildung und Erziehung sowie das öffentliche Gesundheitswesen im Zusammenhang mit dem Krankheitsbild Diabetes. Wo kann sich da ein Diabetiker wirklich einbringen?
Er kann sich insofern einbringen, als er Teil des Gesundheitssystems ist. Wir wissen ja ganz genau, was es bedeutet, die Selbsthilfe zu haben, was es bedeutet, gutes Selbstmanagement bei den Betroffenen zu erreichen. Und der einzelne Betroffene kann dadurch einen großen Teil dazu beitragen. Und Sie wissen, dass auch Entscheidungen im GBA fallen, indem man die Meinung auch der Betroffenen zumindest hört. Sie haben kein Mitbestimmungsrecht, aber es wird immerhin gehört. Und auch das versuchen wir nach vorne zu bringen. Wenn wichtige Entscheidungen anstehen, dann sind wir die Ersten, die versuchen, hier eine wissenschaftliche Einschätzung, aber auch patientenorientierte Einschätzung nach außen zu geben. Da sind wir inzwischen sehr schnell mit unseren Stellungnahmen und gehen dabei übrigens auch offen auf den DDB zu, um sie mit uns zusammen nach außen hin zu dokumentieren, was es für den Diabetiker bedeuten könnte oder müsste, wenn jetzt dieses Gesetz in Kraft tritt.
Also Kritiker behaupten immer, und der Eindruck ist entstanden, denke ich, auch durch diese Satzung, dass Diabetiker da eigentlich nicht vorgesehen sind, dass die selbst sich da gar nicht richtig einbringen können, dass immer über die Diabetiker bei Diabetes.de und bei den Satzungszielen entschieden wird. Und ich denke, das ist vielleicht mal, wollen Sie da irgendwas dran ändern? Oder?
Wir haben schon etwas geändert. Und zwar seit der letzten Vorstandswahl. Sie wissen, wir hatten zum ersten Mal eigentlich eine richtige Vorstandswahl mit einer richtigen Delegiertenversammlung. Im letzten Herbst sind zum ersten Mal 74 Delegierte gewählt worden, so wie das auch in der Satzung festgelegt ist. Ursprünglich bei dieser Gründung 2009 war das noch nicht machbar. Woher sollte man die betroffenen Seite nehmen in der Masse? Dies ist jetzt anders. Die Delegiertenversammlung setzt sich zusammen durch 34 Betroffene, 20 Diabetesberater und 20 Ärzte und Wissenschaftler. Und da merken Sie schon, dass die Betroffenenseite einen hohen Stellenwert hat. Und genauso das spiegelt sich auch in der Vorstandszusammensetzung wider.
Aber noch eben nicht in der Satzung. In Ihren Aufgaben, die Sie sozusagen erledigen wollen, da spielt sich das noch in meinen Augen nicht wieder.
Ganz ehrlich, Frau Uphoff, ich glaube, durch diese ganze Konstruktion, die wir hatten, durch das Hinterfragen mit der Satzung, durch die Neuwahlen, durch die neue Geschäftsführung und so, es gibt einige Punkte, die jetzt anstehen, die wir in der nächsten Vorstandssitzung diskutieren, was man an der Satzung nochmal ändern sollte in den Formulierungen. Da sind einige Punkte dabei. Die ist nicht optimal, das muss man wirklich sagen. Und ich kann auch verstehen, dass der Eindruck entstehen könnte, wenn man nur die Satzung betrachtet, dass wir vielleicht nicht für die Rechte oder für die Sorgen der Betroffenen einstehen. Aber in den Tätigkeiten, die wir tun, in den Aktivitäten, widerlegen wir dieses deutlich.
Frau Mattig-Fabian, kommen wir zurück zur Geschäftsführerin von Diabetes.de. Wie grenzen Sie denn Ihre Arbeit als Geschäftsführerin von Diabetes.de ab von der Arbeit der Geschäftsführung der DDG, die nun bei Ihnen in den nahezu gleichen Räumlichkeiten sitzt?
Ja, wir sitzen in den gleichen Räumlichkeiten. Es gibt eine gemeinsame Geschäftsstelle und es gibt sicherlich auch einige Überschneidungen, aber das ist es auch schon. Garlis macht die Geschäftsführung für die DDG. Und ich mache die Geschäftsführung für Diabetes.de. Meine Direktiven erhalte ich von meinem Vorstand, die ehrenamtlich sind, beziehungsweise unsere Strategie, wie wir Diabetes.de ausrichten wollen, erarbeiten wir in unserem Viererteam, legen es dem Vorstand vor und der Vorstand verabschiedet das. Diabetes.de bringt die Tätigkeiten, die in der AG erarbeitet werden und auch bei den AGs des VDBDs erarbeitet werden, in die Öffentlichkeit. Das ist unsere Aufgabe. Dafür ist Diabetes.de gegründet worden. Und dazu müssen wir natürlich auch den Kontakt zu den AGs oder den VDBD-Sprechern aufnehmen. Aber wir haben hier schon viele Dinge voranbringen können, die ansonsten keiner in der Öffentlichkeit erfahren hätte. Ich sage jetzt mal Stichwort Gütesiegel Diabetestraining geeignet oder auch vom VDBD. Dort wurde ein erster Migrantenpass erarbeitet in türkischer Sprache. Jahrelang wollte man dieses tun. Wir haben das unterstützt und wir haben dafür eben auch eine Öffentlichkeit geschaffen. Und ich habe gerade vorhin das Deckblatt bekommen von dem Printmagazin der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Da sind wir jetzt in der nächsten Ausgabe mit diesem Diabetespass auf dem Titel.
Sehr schön, Frau Mattig-Fabian, aber vielleicht eine Frage noch zum Schluss. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, ist der Löwenanteil dessen, was Diabetes.de macht, Öffentlichkeitsarbeit für DDG und VDBD und die Betroffenen. Wir hatten vorhin über das Volumen, das Diabetes.de ungefähr zur Verfügung hat, was es an finanziellen Mitteln hat, gesprochen. Es waren so knapp unter 600.000 im Jahr. Also ich könnte mir vorstellen, eine gute Presseagentur könnte mit auch der Hälfte schon eine recht ordentliche Pressearbeit machen. Macht es Sinn, dass die kompetenten Menschen hier machen? Warum machen Sie das sozusagen als Doppeljob im Moment mit der Geschäftsführung?
Also wenn ich Ihre Frage richtig interpretiere, wollen Sie ja daraus hinaus, dass im Prinzip diese Tätigkeit, die hier gemacht wird, auch extern erfüllt werden könnte. Dieses ist aber nicht der Fall. Sie müssen sehr, 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 sehr nah dran sein an den Entwicklungen, an den Tätigkeiten der Gründungsorganisation und auch an den Bedürfnissen der Betroffenen. Wir haben ja in dem Konstrukt von Diabetes.de viele, viele Telefonkonferenzen, wo wir wirklich wöchentlich hören, wo der Schuh drückt. Und das können Sie als externe Agentur weder leisten, noch würden Sie jemals dieses Vertrauen, was man ja gerade bei chronisch Kranken auch braucht, aufbauen können, um eben daraus eine Strategie zu entwickeln und das in die Öffentlichkeit zu geben. Also die Tätigkeiten, die hier erfüllt werden, werden auch nicht nur für die Öffentlichkeitsarbeit eingesetzt, sondern auch die politische Interessenvertretung braucht natürlich ihre finanziellen Ressourcen, wenn man Termine macht oder wenn man entsprechend hier Unterlagen erstellt. Wir brauchen auch im Bereich des Marketings finanzielle Ressourcen. Nicht umsonst sind wir Kooperationen mit Partnern eingesetzt. eingegangen, die eben nicht aus der Pharmaindustrie kommen, sondern aus ganz anderen Bereichen, um das Thema eben breiter aufzustellen. Ich erinnere da jetzt an eine Kooperation mit der TUI, wo wir Reisen für Menschen mit Diabetes aufgesetzt haben. Das ist ein absolutes Novum in der Geschichte der Tourismusbranche und auch, glaube ich, für die Gesundheitsorganisation. Wir machen Kooperationen mit Fitnessstudios oder mit, jetzt ganz konkret wollen wir es mit Weight Watchers machen. Das ist ein breites Feld und das können Sie als weder als Agentur von außen leisten, noch, denke ich mal, hätten Sie dann so einen großen Spielraum, wie wir den jetzt hier haben.
Gestatten Sie mir noch eine Frage. Was haben Sie sich für 2012 vorgenommen, wo Sie auch sagen, das will ich nicht nur auf den Weg bringen, sondern da können auch vielleicht Kritiker von Diabetes.de bis Ende 2012 irgendetwas sehen. Fällt Ihnen da etwas ein?
Man hat schon Ende 2011 gesehen, dass wir auf einem guten Weg sind, nämlich mit der Einnahmenseite für die Spendenprojekte, die wir hier haben. Und das wird man 2012 genauso sehen können. Darüber hinaus, denke ich, werden wir erneut unsere Medienresonanz steigern können und wir werden auch erneut steigern können unsere Kontakte zu der Politik. Es kommt nicht von ungefähr, dass wir ohne Probleme Termine bekommen bei der parlamentarischen Staatssekretärin Frau Wittmann-Mautz oder bei der Staatssekretärin Frau Flach. Das sind kleine Schritte, das ist ganz klar, aber das ist im Lobbying-Bereich so in der politischen Interessenvertretung.
Sie sind jetzt nur etwas zurückgegangen, noch ganz konkret, haben Sie ein Projekt im Auge, wo Sie sagen, da muss man Ende des Jahres jetzt irgendwie auch schon mal was sehen können?
Ach, Frau Uphoff, wir haben so viele Projekte vor Augen und ehrlich gesagt finde ich, dass wir schon ganz gute Leuchttürme gesetzt haben. Stichwort Weltdiabetestag, Stichwort Charity-Gala, Stichwort UN-Gipfel. Man kann sich nicht in der Schlagzahl immer jedes Jahr neue Projekte vornehmen, sondern wir müssen, und das hatten Sie selber angesprochen, nachhaltig agieren. Und das wollen wir tun. Wir wollen hier mit Qualität in der Arbeit nachlegen und nicht nochmal neue Felder und neue Felder und neue Felder aufmachen.
Dann wünsche ich Ihnen dafür sehr viel Erfolg. Herzlichen Dank für das Gespräch.